Die, die mich nicht kennen, Bernd Lutz. Ich bin Mitglied in der Leitung von Coworkers und dort verantwortlich eben für den Bereich der Fachkräfte. Ja, heute ist das Thema in unserer Einheit: Er füllt, er lebt. Und ich freue mich einfach, dass das eine Tatsache ist. Und wenn wir davon reden, dass er lebt und er füllt, dann ist ganz klar, dass wir damit Jesus Christus meinen. Und manche von euch, die sagen jetzt, boah, voll langweilig, die Antwort hätte ich gewusst. Das war ja klar, in einer frommen Veranstaltung, da ist immer die erste Antwort Jesus. Aber ich möchte euch einfach fragen, Wissen reicht nicht. Spielt das wirklich eine Rolle in eurem Alltag, dass ihr das wisst, dass Jesus lebt? Und dass er euch füllen möchte. Hat es irgendeine Auswirkung auf die Wahl eurer Ausbildung oder eures Berufes? Oder ob ihr ein freiwilliges Jahr macht oder nicht? Ob ihr gleich zum Studium oder zur Ausbildung gehen werdet, weil ihr keine Zeit verlieren möchtet? Oder ob ihr euch den Dienst als Fachkraft mit Coworkers oder mit einer anderen Mission vorstellen könnt, drüber nachdenkt, oder ob euch einfach Karriere wichtig ist, Kohle machen, weiterkommen. Vielleicht sitzt ihr auch hier und denkt, ja schön wär's, erfüllt mit Jesus Leben, ihn den Chef im Leben sein lassen, von ihm die Richtung anzeigen lassen. Aber wie geht das? Wie sieht das ganz praktisch aus? Und genau darum gibt's diese Einheit, damit ihr einfach praktische Beispiele auch hört und dass ihr in diese Richtung auch weiter denken und beten könnt. Ja, weil Jesus lebt und weil er füllt, ist es überhaupt möglich, erfüllt zu erleben. Wunderbar, schöne Wortspiele. Und ich hoffe, dass diese Wortspiele euch einfach hängen bleiben in euren Gedanken, dass sie Realität werden. Und dass ganz klar ist, ohne ihn, Jesus, geht gar nichts. Da bleibt immer eine Leere im Leben übrig. Egal wie aktiv wir sind, egal wie umtriebig wir sind, egal mit was wir uns beschäftigen, wie lange wir zocken oder mit was wir uns ablenken. Ohne ihn fehlt immer was. Da bleibt eine Leere. Und nur Jesus kann diese Leere füllen. Und ja, ich möchte uns erinnern an einen Vers aus dem 1. Korinther 1, Vers 9, da steht, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das heißt, Gott hat uns berufen, mit seinem Sohn Jesus verbunden zu sein, in enger Gemeinschaft mit ihm zu leben, jetzt und in alle Ewigkeit. Und es steht auch da, dass er der Herr ist. Das bedeutet, er hat das Sagen. Und er möchte in dieser Gemeinschaft mit ihm auch wirklich zeigen, was ihm wichtig ist und was er von uns haben möchte. Und ich denke, mindestens an einer Stelle wird euch sofort einfallen in der Bibel, da macht Jesus ganz klar, was er von uns will, in Matthäus 28, wo es heißt, gehet hin. Und die große Frage ist, wo? Hin. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, egal wo es hingeht, dass diese Konferenz heute dazu beiträgt, dass dein nächster Schritt klarer wird. Und genau darum geht es jetzt, wenn Heidi und Micha und Mechthild hier erzählen, wie das bei ihnen ausgesehen hat. Wie das mit dieser Platzanweisung, mit dieser Berufung funktioniert hat, wie Jesus ihnen gezeigt hat, was dran ist. Und ich denke, es kann bei jedem Jesus-Nachfolger anders aussehen. Aber ich freue mich auf eure Beiträge und möchte dich, Heidi, einfach bitten, nimm uns doch mit in Jesu Geschichte mit dir.
Ja, vielen Dank. Ja, mein Name ist Heidi. Und ich finde es der Hammer, schön, so viele zu sehen hier bei uns im Saal. Ich komme aus Nordschwarzwald, wie man vielleicht der Sprache entnehmen kann. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem alle. Also des Hochdeutschen bin ich vielleicht nicht ganz so mächtig. Trotzdem, genau, schön, dass ihr da seid. Ich bin jetzt nicht mehr so ganz so jung für Jumiko, aber ich war auch schon jünger und ich war schon oft auf Jumikos, als ich noch jünger war auch. Ich bin groß geworden im Nordschwarzwald, wie ich schon gesagt habe, und bin dort auch in Kinderkirche, Jungschar und Teenie-Kreis gegangen, bin groß geworden in der evangelischen Kirchengemeinde und auch in der Liebenzeller-Gemeinschaft. Und so war für mich eigentlich Mission immer so ein bisschen Teil von meinem Leben. Das hat einfach dazugehört und das hat mir auch gefallen, das fand ich total spannend. Ich ging nach Liebenzell zum Kindermissionsfest, später zu anderen Festivitäten und so hat eigentlich ja Mission immer irgendwie dazugehört. Aber ich war sehr, sehr schüchtern. Ich war wirklich sehr schüchtern und ich habe mir nicht so wirklich eine eigene Meinung eben immer erlaubt, sondern ich habe immer geguckt, was sagen andere, dann mache ich das auch und habe nicht so gern wollen aus der Masse herausstechen, sondern so immer so mitschwimmen. Ich habe mir dann zwar schon bewusst auch meinen Beruf gewählt, ich bin Erzieherin von Beruf und bin das auch sehr gerne, war viele Jahre im Kindergarten und habe auch so gedacht, ja, das ist mein Bereich, so mit den Kindern ihnen auch von Jesus zu erzählen und auch die Familien vielleicht mitprägen zu dürfen, habe Kindergottesdienst gemacht, Kinderkirche und ja Jungschar und dann Teenkreis. Und so war für mich schon der Glaube immer präsent und immer für mich auch sehr wichtig, war wirklich ein Teil von mir. Aber ich bin so ein bisschen in der Masse immer so mitgeschwommen. Und das war auch gut, das hat mir auch gefallen. Aber dann gab es eine Zeit, so Mitte 30, da dachte ich, hey, ich möchte eigentlich mehr. Irgendwie schwimme ich da so mit und bin so schüchtern und so, ich traue mich nicht richtig, aber irgendwie möchte ich doch mehr und möchte Gott echt auch erleben, möchte erfüllt sein von ihm und möchte ihn erleben noch mehr. Aber wie? Und dann habe ich für mich was ganz Spektakuläres gemacht. Ich habe mich allein auf eine Reise angemeldet, wo nicht so ganz klar war, ist es eine Freizeit oder nicht, und bin nach Uganda gegangen. Also jetzt nicht sonst war ich so eher Schweiz, Österreich oder so irgendwas, war auch mein Israel. Aber dann habe ich mich für Afrika, Uganda, das war für mich sehr abenteuerlich damals. Und ich dachte so, das wird bestimmt was ganz Besonderes. Und das war's auch. Mein Afrika-Fieber wurde geweckt. Und ich war da in einem Gästehaus und da bekommt man immer einen Stein und da steht eine Bibelstelle drauf. Und die darf man sich einfach für die Zeit für sich selber so persönlich nehmen. Und ich war dann schon gespannt, was da jetzt wohl draufsteht. Und dann stand da ein Vers, der mich echt seither auch sehr bewegt. Und zwar lese ich es aus der Hoffnung für alle, 5. Mose 31, Vers 8. Der Herr selbst geht vor dir her. Er steht dir zur Seite und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Und das hat mich echt gepackt. Das hat mich irgendwie, dachte ich so, wow, genau, ich, die ich so schüchtern bin und mich immer einschüchtern lasse und keine Kritik so ertragen kann. Ich dachte so, ich soll mich nicht einschüchtern lassen. Okay, Gott, wenn du das willst, dann will ich das auch machen, dann will ich das wagen und möchte ich echt erleben und erfüllt sein von dir. Und genau, das war so der Startpunkt ein bisschen bei mir für eine Wende, was da so noch alles kam. Und ich habe echt gemerkt, wie da Gott an mir gearbeitet hat. Es hat schon viele Jahre vorher begonnen, in meiner Kindheitszeit, in Kinderstunde, Jungschau und allem. Und hat jetzt Mitte 30, dann Ende 30 eine Veränderung bewirkt. Und ja, ich möchte euch echt einfach jetzt von den ersten Punkt, ich erzähle gar nicht weiter, wie es dann weiterging, sondern das kommt dann nachher, möchte die Spannung etwas aufrechterhalten, aber hat in meinem Leben echt was verändert. Ich habe das Erfülltsein von Jesus wieder neu erfahren und ganz anders erfahren und habe das echt auch für mich genommen. Lass dich nicht einschüchtern, weil ich bin bei dir. Ich möchte dir den Weg zeigen, den du gehen sollst und ich bin bei dir. Ich gehe mit, lass dich nicht einschüchtern. Und das möchte ich jedem von euch einfach schon mal vorab zusagen, bevor ich nachher mit meinem zweiten Teil dann wiederkommen darf.
Vielen Dank, Heidi. Da merkt man die Erfahrung aus dem Kindergottesdienst, die Spannung steigern für die Fortsetzungsgeschichte. Und da freuen wir uns drauf nachher. Aber erst möchte ich dich bitten, Micha, wie hat es denn bei dir ausgesehen?
Ja, guten Morgen zusammen. Mein Name ist Micha. Genau. Ich komme ganz aus der Nähe von hier, Laichingen, also so Richtung, wenn man die Autobahn Richtung Ulm fährt, da dann in der Nähe. Genau, ich will an einem bisschen anderen Punkt einsteigen wie die Heidi, und zwar Mission war für mich auch schon irgendwie immer so Thema, und dann kam irgendwann die Zeit, wo ich dachte, okay, was mache ich jetzt da damit, was mache ich mit dem Interesse, der Leidenschaft oder Berufung, wie auch immer, und dann war eine Yumiko und ich hatte eigentlich nicht wirklich Lust hinzugehen, weil ich wusste irgendwie, okay, ich stehe jetzt irgendwie an einem Punkt, ich muss mal überlegen, was mache ich denn jetzt die nächste Zeit, wage ich es oder wage ich es nicht, und ich wollte eigentlich nicht hin und mir ein paar richtig gute Vorträge anhören und wieder heimgehen. Und dann bin ich auch viel zu spät hingegangen, war zu zwei Drittel, glaube ich, schon rum, und bin dann aber ins Gespräch gekommen, am Stand von damals CFI, heute Coworkers, seht ihr gleich vorne dann. Genau, da war so die erste richtige Kontaktaufnahme, ich wusste schon ein bisschen, was es gibt, was die so machen. Aber das war so die erste konkrete Kontaktaufnahme und wir haben Kontakte ausgetauscht und dann hieß es, darfst du dich ja gern melden. Genau, und das war mir einfach wichtig, damals 2018, da war ich 29, mit einem offenen Herz hinzugehen. Ich habe zu Gott gesagt, ich habe keine Lust, da hinzugehen und dann nicht Nägel mit Köpfen zu machen, in die eine oder in die andere Richtung. Denn gibt ja nicht immer nur eine Möglichkeit. Genau, ich habe meinen ersten Teil ein bisschen überschrieben mit Hindernisse überwinden. Und an dem Stand, schon an dem Tag, konnte so die ersten Hindernisse überwunden werden, weil natürlich Kontakt da war und die Referentin von dort gleich gesagt, ich habe gesagt, ja, die Stelle, was du mir vorschlägst, das passt nicht, ich kann gar kein Französisch und ich kann das auch nicht lernen. Und dann hat sie gesagt, doch, das kriegen wir schon hin. Genau, da hat es dann gleich mal angefangen. Jetzt will ich euch ein bisschen mit reinnehmen in den Prozess von Kontaktaufnahme, bis ich mich wirklich durchgerungen hatte, wirklich meine Bewerbung loszuschicken und da wirklich Nägel mit Köpfen zu machen. Das hat nämlich fast ein halbes Jahr gedauert, von Januar bis August 2018. Und für mich war irgendwie so, ich hatte so die innere Überzeugung, ja, es ist eigentlich dran, es wäre richtig. Ich wusste nicht genau wie und was, es gab auch noch mehrere offene Türen zu dem Zeitpunkt. Und dann, ich habe zu dem Zeitpunkt in der Qualitätsabteilung gearbeitet in der Firma und dann dachte ich, warum nicht einfach mal so in die Entscheidungsfindung die Prozesse von damit reinnehmen. Ich habe mir dann eine schöne Excel-Tabelle gebastelt und habe mir überlegt, okay, es gibt wohl irgendwelche Hindernisse, dass ich den Schritt nicht machen kann. Und dann habe ich mir überlegt, was sind das für Punkte? Und dann habe ich mir für jeden Punkt Aufgaben gemacht mit Frist- und Erledigtagen und sowas. Ja, vielleicht für Leute, die ein bisschen technischer sind, eine gute Möglichkeit. Und da habe ich, also organisatorisch war da, ich wusste, Gemeinde ist wichtig. Also habe ich mir eine Aufgabe gemacht, rausfinden, wer ist zuständig in der Gemeinde und zweitens Gespräch suchen. Es gab aber auch so ganz persönliche Sachen, wie zum Beispiel, ich bin noch mit jemand, vielleicht nicht so richtig im Streit, aber irgendwas steht zwischen uns und das will ich ausräumen, bevor ich irgendwie für lange Zeit weggehe. Also habe ich mir reingeschrieben mit Person XY, ich muss da noch das Gespräch suchen. Und das habe ich auch mit Frist dann hinterlegt und dann konnte ich das abhaken. Und das war für mich so eine gute Möglichkeit, irgendwie das im Überblick zu haben und auch zu sehen, okay, die Hindernisse, die kann man mit Jesus zusammen angehen. In der Zeit habe ich auch viel gebetet, für mich, für die Leute vor Ort, für die Entscheidung und konnte so mit Jesus den Weg auch gehen und durfte so feststellen, Jesus interessiert sich schon für meine Probleme, aber noch mehr interessiert er sich, wie wir denn da weiterkommen. Und genau. Und ich durfte feststellen, irgendwann dachte ich mir, wer bin ich eigentlich, dass ich meine Hemmungen oder meine Schwierigkeiten der Entscheidung in den Weg stelle, den Schritt zu wagen, obwohl ich eigentlich weiß, dass es richtig ist. Und das durfte ich zusammen mit Jesus und zusammen mit meiner schönen Excel-Tabelle machen.
Ganz herzlichen Dank, Micha. Also Gott kann auch Excel-Tabellen gebrauchen. Klasse. Jetzt wollen wir von der Mechthild hören, wie es bei ihr denn lief.
Ja, ich bin die Mechthild und die Excel-Tabellen, die überlasse ich Micha. Für mich ist nämlich Excel ein Buch mit 7 Siegeln nach wie vor. Ich gehöre ja noch zu der Generation, wo man keinen Computer in der Schule hatte. Als Heidi vorhin erzählt hat, da dachte ich, ja, es hört sich also fast 99% an wie bei mir. Ich komme aus Großbodwar im Landkreis Ludwigsburg und für die, die es etwas wissen, es ist ein ziemlich frommer Fleck, der auch eine gewisse Missionsgeschichte hatte. Und bei uns, ich hatte immer als Teenager, junge Erwachsene das Gefühl, dass sich die Missionare fast die Türklinke in die Hand gaben damals. Also Mission war was total Normales und Missionar sein ein total normaler Beruf. Und ja, Gott hat auch ein gewisses Grad Humor. Weil in der 7. Klasse musste ich das Gymnasium verlassen, weil ich es mit Englisch und Französisch nicht auf die Reihe gekriegt hat. Es war zu viel. Ich bin sehr eigentlich mehr mathematisch, naturwissenschaftlich gestrickt. Und dann habe ich die Realschule gemacht und nach der Realschule die Ausbildung zur hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin, wie das heute heißt, begonnen und war da im Ende von meinem ersten Hälfte. Und damals war mein Höre und Staune und ich war auf der ersten Jumiko dabei, im Hospitalhof in Stuttgart. Und wie gesagt, Mission war was total Normales, aber da wurde mir klar, ich habe keine Ausrede, nicht zu gehen. Und für mich ist eigentlich mein ganzer Weg in die Mission eher ein großes Puzzlebild, also mit so Steinchen, und das ist eines dieser Steine, zu wissen, ich habe keine Ausrede. Und als hauswirtschaftliche Betriebsleiterin dachte ich, ich hatte da auch schon Kontakt mit der damaligen Vereinigten Kamerun- und Tschad-Mission, heute Sahel Life. Ich gehe als Hausmutter ins Missionarskinderinternat nach Nordkamerun. Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, in Stuttgart-Stammheim bei Lechler Chemie gearbeitet und war dann auf der Kurzbibelschule bei Wort des Lebens im März 1985. Also ich gestehe es, ich werde dieses Jahr 60, dass ihr es nicht raten müsst, also schon ein paar Tage älter. Und als guter Schwabe, das heißt eigentlich bin ich halb Franke, und natürlich ein guter Planer, dachte ich, ja, ich arbeite noch ein oder zwei Jahre, dann kann ich die Bibelschule ganz finanzieren, weil ich habe 4 Geschwister, die alle noch in der Ausbildung oder noch auf der Schule waren. Ich wusste, meine Eltern können mir nicht helfen. Und dann hatte ich ein Gespräch dort und der Martin Gut, der hat gesagt, du Mechthild, du wirst nicht älter, wenn du aufs Missionsfeld willst, Bibelschule, Sprachstudium, Vorbereitung, das wird noch einige Jahre kosten. Und ja, dann bin ich drauf los und ich hätte eine neue Stelle gebraucht und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, mach du die Tür zu, die zugehen soll, mach du die auf, die aufgehen soll. Im Mai 1985 bekam ich von der Bibelschule Bergstraße, heute Bibelstudienkolleg in Ostfildern, die Zusage. Im Juni bekam ich das Angebot von der Firma zu verlängern. Da habe ich gesagt, nein, danke. Ich hatte dann noch ein paar mehr solche Puzzlesteinchen. Eines war, dass ich mein 7. Semester, das Hauptpraktikum in N'Djamena im Tschad verbringen konnte. Wenn ich heute zurückblicke, muss ich sagen, das Praktikum war ein totaler Flop. Ich hatte nämlich teilweise gar nichts zu tun, weil es vor Ort nicht gut organisiert gewesen war. Aber ich hatte das Vorrecht, im November 88 in den Südschad zu fliegen. Und eine, die dann lange meine Kollegin war, eine Amerikanerin, hat mich rausgenommen nach Kudu und hat mir die Bibelschule in einer einheimischen Sprache in Gambai gezeigt. Und dort, hinter der Missionsstation, wo ich die letzten 20 Jahre etwa gelebt habe, hat mir Gott klar gemacht. Und das war kein Brief vom Himmel, sondern es war wirklich so ein ganz massiver Eindruck, dein Platz ist im Tschad. Und es war schon irgendwie erstaunlich, weil ich war genauso schüchtern und wie gesagt, Englisch und Französisch war auch nicht so gerade meine Länge. Und ja, ich dachte dann, ja, ich komme zurück und arbeite unter den Frauen. Und jetzt mache ich so wie die Heidi. Frauenarbeit habe ich im Endeffekt bis heute nicht gemacht. Aber ein Bibelvers hat mich begleitet. Und das ist 2. Korinther 12, 19. Der stand auf meiner ersten Gebetskarte. Und 32 Jahre später steht er immer noch drauf. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und da machen wir weiter.
Ganz herzlichen Dank auch dir, Mechthild. Und wir freuen uns auf die Fortsetzungen in wenigen Minuten. Wir haben jetzt gehört, wie unterschiedlich Jesus beruft und wie individuell die einzelnen Geschichten sind. Aber wichtig ist mir, Jesus beruft oder hat nicht nur berufen, irgendwann mal bei der Mechthild in den 80er Jahren oder später, sondern heute. Er beruft aktuell heute und das kann heute passieren. Also es ist einfach auch ein ganz besonderer Tag. Mancher fragt sich vielleicht, ja, wenn ich dann weiß, wo es hingeht und wenn ich eine Aufgabe bekomme, bin ich überhaupt fähig, diese Aufgabe zu bewältigen? Schaffe ich das überhaupt? Und da möchte ich uns jetzt wirklich die gute Nachricht geben. Jesus, er beruft nicht nur, sondern er stattet auch zum Dienst aus. Er füllt, wie die große Überschrift von dieser Jumiko auch heißt. Und ich möchte euch zwei Verse lesen aus dem 1. Petrus 4 und da die Verse 10 und 11. Ich habe jetzt mal altklassisch eine Luther-Übersetzung genommen. Ihr dürft aber natürlich auch entsprechend andere Übersetzungen lesen. Vers 10. Und dienet einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt. Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Soweit die Worte, die Petrus aufgeschrieben hat, und ich möchte vier Gedanken dazu weitergeben. Was, wer, wie, wozu? Und einfach ganz kurz und knackig. Was dienet? Imperativ. Da heißt's loslegen. Dienet einander. Dienen ist also nichts Veraltetes, sondern dienen ist angesagt. Es ist nicht aus irgendwelchen historischen Filmen, wo es einen Diener gibt, der dient, sondern dienen, das ist Jesus-like. Jesus kam auf diese Erde und er hat gedient. Er hat gezeigt, was es bedeutet, Diener zu sein. Und darum reden wir auch von Missionsdienst oder von Entwicklungsdienst, von freiwilligen Dienst, weil es ums Dienen geht. Die Frage ist jetzt, ja, wer? Wem gilt das? Und da möchte ich drauf verweisen in den Versen. Hier heißt es ein jeder, also jeder, jeder von uns. Aber langsam, im 1. Petrus, 1. Kapitel, Vers 3, da heißt es, der uns wiedergeboren hat. Also die Empfänger, das waren Jesus-Nachfolger, das waren Christen. Und deshalb jeder, der von Herzen ein Jesus-Nachfolger ist, in dessen Herz der Heilige Geist wohnt, der ist aufgerufen zu dienen, einander zu dienen. Jeder, der das Wort Gottes kennt und der Gottes Kraft in seinem Leben wirken lässt. Aber wichtig ist mir nochmal, dass da steht, dienet einander, einer dem anderen. Nichts für Egoisten, ich, mich, meiner, mir, einander. Und es fängt im kleinen Kreis an, in der Familie, in der Ehe, in der WG, im Jugendkreis, in der Gemeinde oder auch in der weltweiten Gemeinde Jesu. Ihr wisst vielleicht, dass Paulus einfach in einem Traum das auch erlebt hat, wo es zu ihm hieß, komm herüber und hilf uns. Und vielleicht ist es ganz praktisch auch der Fall bei manchen von uns. Komm herüber und hilf uns. Dienen, Wissen teilen, Leben teilen, Nöte teilen, Zeit teilen, füreinander beten. Und das haben wir ganz speziell auch in der Corona-Krise erlebt, dass die Christen weltweit, auch für uns hier in Deutschland, auch für uns als Coworkers in Stuttgart gebetet haben. Und das hat mich bewegt, dass nicht nur wir für andere beten, sondern dass andere weltweit für uns beten. Und es ist auch ein Dienst. Und die Frage ist jetzt, wie? Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Hey, das ist doch super. Niemand muss sich verbiegen. Niemand muss irgendwas fabrizieren und sich anstrengen oder überfordern, sondern jeder hat von Gott Gaben bekommen, weil er füllt. Gott gibt Gaben und Aufgaben, also immer auch die Ausstattung für den Auftrag. Und jeder Jesus-Nachfolger ist ein Empfänger, aber er soll es nicht für sich behalten, sondern er soll einfach mit einem weiten Herz austeilen, die Gabe nicht für sich behalten, sondern weitergeben und einsetzen. Und bei Gaben möchte ich nicht nur das im Sinne von Begabung verstanden wissen, sondern ich möchte es einfach auch Gaben im Sinne von Ausbildung, von Wissen, vom Studium, dass wir das alles einfach auch einbringen dürfen, unsere berufliche Erfahrung und die weitergeben dürfen, wie eben die Fachkräfte bei Coworkers oder in anderen Missionen und Organisationen dienen mit dem, was Gott uns gegeben hat. Da steht hier der Begriff, dass wir das als Haushalter, als Verwalter tun dürfen. Das heißt, ein Verwalter, ein Haushalter, der ist nicht Eigentümer, sondern der hat was bekommen. Das heißt, jeder von uns hat was von Jesus bekommen, aber es gehört nicht uns. Es kann genauso schnell auch wieder weg sein. Eine Krankheit später und es sieht ganz anders aus. Aber Jesus, er möchte uns was anvertrauen. Lassen wir es nicht verkommen, sondern nutzen wir die Gaben bewusst für ihn. Und nochmal die Frage, wie? Ich fand es interessant, dass auch hier in diesen zwei Versen, in dem Vers 11 im Speziellen, dass es um Wort und Tat geht. Da heißt's, wenn jemand redet, rede er's als Gottes Wort. Also das Wort ist wichtig. Es geht nicht nur um die Taten, es geht auch um das Wort. Wo auch immer wir den Mund auftun, im Alltag oder bei einer Predigt, bei einer Andacht, bei einem Impuls, ja, uns bewusst sein, Gott möchte durch uns reden und er möchte das durch jeden Jesus-Nachfolger tun. Reden, das Wort, aber dann auch dienen, die Tat, das ganz Praktische. Und da möchte ich uns heute Morgen auch einfach mitgeben, nicht dienen bis zum Umfallen. Da steht ein ganz wichtiger Hinweis, wie Dienen praktiziert werden soll. Da steht, wenn jemand dient, tue er's aus der Kraft, die Gott gewährt. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Er gibt die Kraft, er füllt.